Hallo, meine lieben Enliven-People, willkommen zu einem neuen Podcast bei eurem hoffentlich Lieblingspodcast da draußen, wo sich alles rund um Gaming und Nerdtum dreht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mich beschäftigen, bevor ich mich schlafen lege, viele Fragen beschäftigen mich. Und eine davon ist tatsächlich behandelt Cyberpunk 2077, weil ich kann mich noch sehr gut an die Hypeburg erinnern damals, die mit den Trailern abgefeuert worden ist, denn dieses Spiel konnte ja angeblich alles laut dem Marketing. Und bei Release, das war eine andere Kiste, aber was mich immer schon skeptisch gemacht hat, wieso nennt man Cyberpunk 2077 überhaupt ein RPG? Denn das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, aber habe ich das dann wirklich in dem Spiel erhalten oder ist das vielleicht alles irgendwie blödes Geschwätz? Dazu habe ich den lieben Steve Wonix da, einen ganz fantastischen Creator, der die gleiche Meinung etwa teilt mit mir zu Cyberpunk, und lass uns heute darüber sprechen. Hi.
Hi, schön, dass ich wieder da sein darf, und hallo an alle Zuhörer. Ja, ich bin im Grunde derselben Meinung, dass Cyberpunk vielleicht nicht ganz so krass ein RPG ist, wie es immer dargestellt wird.
Da habe ich mir schon viele Feinde gemacht, weil ich die Aussage tatsächlich mal in einem anderen Podcast getätigt habe, und heute klären wir auf, was ich und beziehungsweise was wir damit meinen. Steven, lass es uns einfach machen und immer komplizierter werden, denn wir haben im Vorfeld schon geklärt, es kann vielleicht sogar am Begriff liegen, dass da irgendwas schwierig wird, aber mal gucken, wenn wir darüber hinaus sind, wie es dann weitergeht. Wie definierst du RPG, wie definierst du Rollenspiel?
Also ich definiere Rollenspiel in dem Sinne, also im Grunde, wie es das Wort schon sagt, in Sachen Spiel, wo ich wirklich eine Rolle einnehme. Also für mich auch einfach eine Figur spielt, die rein durch diese Entscheidungen, die ich im Spiel treffe, entsteht und auch sich durchgehend daran hochzieht, beziehungsweise auch wächst oder sinkt daran. Und also nicht wie ich spiele, sondern was ich in dieser Welt spiele für eine Person einfach. Dass die Welt dynamisch reagiert, dass die Welt sich merkt, was ich tue, wie ich bin. Und ich eben nicht nur Stats hochziehe und dadurch stärker werde, sage ich mal. Oder neue Fähigkeiten freischalte, die zu 90% nur das Kampfsystem betreffen, was meiner Meinung nach bei Cyberpunk zum Beispiel der Fall ist.
Schießt er schon, er will endlich von der Leine gelassen werden. Ich lass dich gleich von der Leine. Genau. Rollenspiel, mal ganz doof definiert, man soll eine Rolle spielen, also es spielt schon eine Rolle, dass du in diesem Spiel vorkommst und was du tust, also du erzeugst einen Charakter, du entwickelst einen Charakter, es geht nicht um die reine Progression, dass ich von Level 1 auf Level 100 steige, sondern dass ich wirklich eine Entwicklung spiele und dass ich einen gewissen Touch an Individualität mit reinbringe und dass es eine Rolle spielt, welcher Mensch ich bin, ne? Und dass die Welt auch darauf reagiert. Das ist jetzt extrem komplex, ihr habt gemerkt, wir haben schon 6 Sätze gebraucht, um das zu definieren. nehmen wir mal erstmal ein Beispiel mit rein, weil wir vielleicht unterscheiden müssen, ist es ein Spiel mit RPG-Elementen oder ist es ein Rollenspiel? Ne, kann man genauso auch bei Horror unterscheiden, Horrorspiel oder ein Spiel mit Horror-Elementen. Assassin's Creed Valhalla, oder sagen wir mal ab Origins, betreten wir die RPG-Ära von Assassin's Creed. Du bist ja auch leidenschaftlich liebender und hassender Assassin's Creed-Spieler. Für meinen Teil ist der RPG-Anteil, lässt er sich in Assassin's Creed darauf definieren, dass wir einen Skillbaum haben. Oder siehst du noch weitere RPG-Elemente, die jetzt mittlerweile seit Origins drin sind?
Nee, also besonders bei Valhalla sind sie ja also wirklich größenwahnsinnig geworden mit ihrem Skillbaum. Und da war leider ein Skill nutzloser als der nächste, beziehungsweise null motivierend, hat null Einfluss aufs Spiel gehabt, außer wie schnell ich die besonderen Gegner vielleicht down hatte. Und so charaktermäßig, also ob ich jetzt männlich oder weiblich spiele, war ja auch egal. Von daher, ganz viel möchte gern Tuerei, was eigentlich gar nicht nötig wäre, und Wischi-Waschi-Rollenspiel, sage ich mal.
Es ist vor allem, das ist so ein Begriff, den man sich verdienen muss. Ich denke mal, Baldur's Gate 3, es gibt da draußen wahrscheinlich kein RPG-licheres Spiel, als man sich's vorstellen kann. Was ich tatsächlich, weil da ist jetzt die Frage, wird ein RPG durch einen Skillbaum zum RPG? Ich würde sagen, nein, vor allem, weil, und das ist lustig, wir können in Assassin's Creed Valhalla, müssen wir uns nicht zwischen links und rechts entscheiden. Wir können eigentlich streng genommen, wenn wir alle Erfahrungspunkte haben, können wir auch alle Fähigkeiten freischalten. Und das widerspricht sich mir, wir hatten festgehalten, Konsequenz, ne? Wir können links oder rechts oder Mitte, aber wir können nicht alles machen. Wenn wir alles machen, dann gibt es wieder keine Konsequenzen, dann ist es austauschbar und das ist für mich auch nicht individuell. Und ich glaube, das ist für mich der Punkt, warum zum Beispiel Assassin's Creed kein RPG ist, egal wie viele RPG-Elemente es hat.
Besonders hat im besten Fall auch noch die Konsequenz daraus eine Konsequenz. Und da sind wir ja dann sowieso bei Assassin's Creed. Da ist ja schon Ende der Fahnenstange. Also über eine Quest hinaus oder außer Quest intern passiert da ja sonst nichts. Also hat auch null Auswirkungen, weder auf irgendein Ende oder irgendwelche Skills, die du sagst, oder Fähigkeiten, die man nur freischalten kann, wenn man sich nach diesem Spielstil richtet. Im Grunde genommen. Und das macht ja Assassin's Creed in keinster Weise.
Ich finde, da wird es gleich spannend, weil das hatten wir jetzt nämlich in den Foren auch so ein bisschen mal mitverfolgt. Es gibt so eine Schnittmenge zwischen zwei Genres, die dann quasi so ein bisschen nicht dasselbe sind, aber oft miteinander verwechselt werden. Diese Open World Sandbox und ein RPG. Und ja, Assassin's Creed ist definitiv eine Open World. Und Sandbox ist jetzt auch wieder die Frage. Sandbox würde bedeuten, wir dürfen so ein bisschen experimentieren, wir können rumspielen, wir können erkunden. Also Breath of the Wild fällt mir da beispielsweise als Sandbox ein. Ich meine, Minecraft ist die krasseste Sandbox überhaupt. Aber es ist ja an sich vollkommen egal, was wir in Assassin's Creed machen. Diese Welt reagiert in dem Sinne ja gar nicht. Auf uns ist es definitiv aber eine Open World. Das erstmal zum Skillbaum. Also wir zerlegen erstmal alle Teile, die angeblich in einem RPG drin sind und schauen, ob das eine Teil ausreicht. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, das hatten wir jetzt auch in den Foren gesehen. Entscheidungen treffen. Das gehört auch zu einem RPG. Da würde ich jetzt als Gegenbeispiel anliefern, ist Life is Strange ein RPG? Oder ist Life is Strange durch das Entscheiden ein hartes RPG-Elemente?
Das ist ein sehr guter Vergleich und eine sehr gute Frage. Ich würde eher Zweiteres sagen, weil dafür ist mir das dann doch diese Life is Strange oder auch die Telltale-Spiele oder sowas zu stringent doch am Ende dann irgendwie vorgegeben. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Im Sinne von, dass es zum Beispiel, was ich gerne so für mich als RPG sehe, ist zum Beispiel Mass Effect. So. Besonders auch mit diesen Herkünften, mit den Klassen etc., dass es manche Sachen gibt, die man nur erreichen kann, wenn man von Anfang an in diese Richtung geht oder in Dragon Age 1. So, und das ist halt, da ist es eher so wie ein Horizon. Das hat zwar auch einen Skillbaum, aber es hat jetzt nicht wirklich irgendeine Art von RPG-Elementen, außer was die nächsten 5 Minuten beeinflusst vielleicht.
Ja, oder zumindest den Schaden bei Gegnern, ne? Und
wie bei Cyberpunk auch.
Richtig,
ja.
ich glaube manchmal, also wenn ein Studio kein RPG ist oder zumindest kein RPG produziert, dann gibt es sehr viel Mühe, es so wie ein RPG wirken zu lassen. Ich meine, der Klassiker ist ja bei Telltale, wenn man irgendeine Entscheidung getroffen hat, dann steht da ja, Person X wird sich das merken. Und das kannst du ja einbauen, ohne dass da irgendwas passiert, aber die Person denkt, das fühlt sich jetzt gewichtig an in dem Sinne.
Genau, und das ist, also ich habe es nicht nachgeschaut oder ausprobiert, aber das könnte ich mir vorstellen, ist da sehr, sehr oft der Fall. Das ist ja dasselbe wie auch bei einem Oblivion zum Beispiel, weil du es vorhin angesprochen hast, dass du irgendwas machst und dann auf einmal steht oben links, dich hat jemand beobachtet oder sowas. Und ja, dann kommt halt mal kurz eine Wache und sagt, stop there, criminal scum. Und dann zahlst du 20 Kopfgeld und weiter geht's. Hat immer mehr Bedrückung löst es aus, als es dann eigentlich Gewicht hat, sag ich mal, in dieser Art von Spielen.
Nee, hat's Gewicht oder hat's irgendwie so ein Scheingewicht, aber man könnte schon argumentieren, dass man in Life is Strange unterschiedliche Maxines spielen kann, je nach Ende, beziehungsweise je nachdem. Deswegen, das ist ja auch so cool, weil du ja diesen Multiplayer-Aspekt quasi drin hast, dass nach jeder Episode gezeigt wird, wie hat sich eigentlich die Welt entschieden, ne? Dass man noch so ein bisschen auch sehen kann, okay, ich spiele das so, alle anderen haben das so gespielt. Also, wenn Cyberpunk unbedingt ein RPG sein möchte, dann muss man leider auch argumentieren, dass Life is Strange exakt auch ein RPG ist, wenn es darum geht. Deswegen, wir werden sehen, wie viel Ampeln man eigentlich grün schalten kann. So, wir haben den Skillbaum, wir haben die Entscheidungen. Jetzt hast du mit eingebracht sowas wie zum Beispiel Polizeisysteme. Das hast du zum Beispiel auch in GTA oder so. Auch da würde ich nicht argumentieren, dass das ein RPG ist. Das ist eher ein Sandkasten. Also die Welt reagiert auf dich. Kennt aber auch 0-1-Verfahren. Ne? Wenn du dich an die Gesetze hältst, dann passiert das. Und wenn du dich nicht an die Gesetze hältst, passiert das. Mehr Unterscheidung gibt's ja nicht.
Genau. Ähnlich wie es auch zum Beispiel in einem Oblivion der Fall ist, ja.
Genau, würde ich aber
das auch, ja.
Würde ich persönlich aber auch eher zur Sandbox zählen. Ne? Die Sandbox reagiert auf dich, aber mehr auf dein Verhalten und nicht auf deinen Charakter in dem Sinne.
Exakt, das meinte ich, ja.
Genau, Polizeisysteme haben wir. Da würde ich jetzt mal fragen, braucht für dich jedes RPG einen Charaktereditor?
Braucht jedes RPG für mich einen Charaktereditor? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich hatte, mir ist es persönlich, das ist aber wahrscheinlich persönliche Sache, einfach sogar wesentlich lieber, wenn ich einen vorgefertigten Charakter kriege, der einfach ein bisschen anständig aussieht, besonders weil jetzt auch gerade in Oblivion Remastered es echt mehr am meisten Spielzeit gekostet hat, irgendwie jemanden zu erstellen, der nicht aussieht wie ein kleines Monster. Und da ist es wahrscheinlich auch so, je nachdem, wie viel Wert man selber drauf legt, so, aber auch bei einem Witcher 3, was für mich nochmal wesentlich mehr Rollenspiel war, als ein Cyberpunk es ist, hat es mich auch null gestört. Da habe ich lieber einen Charakter mit Ecken und Kanten, der optisch ausgefeilt ist, anstatt den x-ten Charaktereditor, wo ich mir dann irgendwelche Codes zusammensuche, dass ich irgendwie einen Charakter hinkriege, der nach was aussieht, wie es auch bei einem Monster Hunter ist oder ja, bei vielen anderen Games, die ich in letzter Zeit gespielt habe.
Das ist,
Aber wie ist es?
wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Charaktereditor jemanden erstelle, dann ist es vielleicht jemand mit Narben oder jemand ist jung oder alt oder hat eine bestimmte Hautfarbe, ist groß oder klein, keine Ahnung. Dann möchte ich ja, dass die Welt auch so ein bisschen auf diesen Charakter reagiert, ne? Weil beispielsweise, das finde ich nämlich interessant. Anderes Beispiel ist zum Beispiel Vought von Obsidian Entertainment, das Mini Skyrim, das jetzt Anfang des Jahres erschienen ist. Und das hat ganz, ganz viele Mechaniken. Nicht. Es hat kein richtiges Dietrich-System. Du kannst zum Beispiel überall alles klauen, darauf reagiert die Welt nicht. Haben wir eben festgemacht, ob das wirklich zu einem RPG gehört, dass es unwichtig ist. Was aber spannend ist, du kannst im Charaktereditor kannst du natürlich Sachen anpassen, ne? Frau Mann, dann wird natürlich unterschiedlich dekliniert in den Gesprächen. Was aber interessant ist, wenn du im Charaktereditor einstellst, dass du mutierte Pflanzen an deinem Kopf oder so hast, dann reagieren NPCs darauf, in Gesprächen tatsächlich. Kannst du sogar
Das ist
ausstellen,
cool, ja.
wenn es sich für dich irgendwie doof anfühlt. Aber das finde ich, A, etwas, das ich im Charaktereditor mache, hat auch Auswirkungen auf das Spiel in dem Sinne, also das, was ich in einer Stunde da reinstecke, hat Auswirkungen. Ich kann dir sagen, es ist streng genommen fast egal gewesen, was ich in CP und Cyberpunk 2077 in meinen Charakter investiert hat. Das hat die Welt null interessiert.
Null. Nee, absolut nicht. Absolut null. Und das, was du sagst, stimmt auch. Also da würde ich dann auch sagen, da macht das Sinn, wenn es ein Spiel ist, wo ich jetzt auch wie bei dem Dragon Age zum Beispiel sagen kann, ja, ich bin adliger Herkunft, zum Beispiel, dass ich mir dann einen Charakter mache, der am besten halt nicht aussieht, als hätte er schon vier Schlachten überlebt. Das ist cool. Und auch da ist es so, wie du sagst, dass die Charaktere auf einen reagieren oder man bestimmte Quests nur so lösen kann, wenn man diese Herkunft hat oder nur diese Infos kriegt, weil eine befreundeter Charakter auch diese Herkunft hat zum Beispiel jetzt leicht runtergebrochen. Und da wird es dann, da finde ich es dann sogar auch cool, ja, wie du sagst, dass man sich, da würde ich mir auch die Zeit nehmen, aber da das leider so vernichtend gering ist heutzutage, diese Freiheit in Spielen, ist es mir dann auch ehrlich gesagt 90% lieber, jemanden zu haben, auf den die Welt reagiert, aber der halt vorgefertigt ist, wie es in einem Witcher zum Beispiel ist, ja.
Du hast eben einen ganz interessanten Punkt angebracht, nämlich Alternate Beginnings. Das ist nämlich super spannend, also unterschiedliche Anfänge. Ein Beispiel zum Beispiel Enderal, also diese Wahnsinns-Standalone-Mod von Skyrim. Es ist streng genommen, also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr startet mit einem Charakter, der Albträume hat und der eine Vergangenheit hat. Und das finde ich halt cool, anstatt dass ich mir das selber ausdenken muss und das Spiel das überhaupt nicht wahrnimmt, finde ich es cool, dass man hier zumindest einen interessanten Charakter in dem Sinne bekommt. Alternate Beginnings, ne, dass ich halt irgendwo starte und damit auch gewissermaßen so einen Weg freischalte. Skyrim wiederum zum Beispiel hat eine Mod mit Alternate Beginnings. Wir starten aber an sich in der Vanilla-Version immer wieder bei dieser Exekution, wo die Drachen einfallen. Was das Coole aber hier zumindest ist, zum Beispiel, ich habe einen Dunkelelf gespielt. Und ich habe wahrgenommen, dass zum Beispiel in Windhelm Dunkelelfen tatsächlich, dass die eingepfercht werden, ne? Dass da ganz starker Rassismus ist. Und plötzlich dadurch, dass ich das gespielt habe, habe ich mich meiner eigenen Nation viel krasser zugehörig gefühlt, ne? Ich kann mich irgendwie einsortieren. Es gibt irgendwie Fraktionen, ne? Da halt die Frage, startest du in der Fraktion oder suchst du dir später mal eine Fraktion? Fraktionen sind auch unglaublich wichtig, für ein RPG, finde ich
Ja,
persönlich.
also was das, finde ich, wirklich meisterhaft gelöst hat, war New Vegas, Fallout New Vegas war da das ganz große Musterbeispiel, ist das für mich, wie man Fraktionen in Spielen echt top hinbekommt. Also die mit von den Legionären da bis zur NCA und alles, das war so super gemacht. Also ich weiß nicht, wie du zu Fallout New Vegas stehst, aber da haben die Fraktionen auch wirklich mal einen richtig tiefen Sinn gehabt. Und auch Auswirkungen auf die Welt, dass diese Personen dich angegriffen haben und diese nicht, oder diese Personen dich verschont haben, weil sie mit denen gut sind. Und ja, da war die Tiefe super mit den Fraktionen. Und gerade bei den Anfängen, zu den Anfängen, um zurück zu Cyberpunk gerade kurz zu gehen, die sind halt dort, finde ich, wirken auf mich nur dazu gedichtet, beziehungsweise irgendwie so reingedrückt, dass man halt irgendwie mehr Anfänge hat, aber die das Spiel dann im Endeffekt eigentlich unglaubwürdig machen, weil außer dieses Tweet-Kit-Anfang bei Cyberpunk haben für mich die zwei anderen überhaupt nicht kanonmäßig ins Spiel gepasst und wirkten irgendwie nur
Das ist,
aufgesetzt. Aber es.
da kommen wir gleich liebend, 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 liebend gern, was die Alternate Beginnings angeht. Fallout New Vegas hast du jetzt erwähnt. Ich werfe diesem Spiel immer vor, es ist irgendwie so pubertär einfach, Fallout New Vegas besser als Fallout 3 zu finden. Ich finde, Fallout 3 ist für mich das bessere postapokalyptische Spiel. Wenn wir jetzt mal uns nur mit den Fraktionen beschäftigen, sage ich dir, Fallout New Vegas hat dieses Element am allerbesten hinbekommen, wie du schon sagtest. Wir dürfen nicht allen Fraktionen angehören. Das ist ein Grundproblem von Skyrim. Da können wir jeder Fraktion angehören und wir können jede Fraktion anführen. Das fühlt sich richtig scheiße an. Während wir in Fallout New Vegas, es ist ein Entweder-Oder. Oder wir müssen halt, und das ist cool, Grautöne. Wir können sogar allen Fraktionen dienen, wenn wir vorsichtig sind. Aber prinzipiell schließt sich das aus und prinzipiell müssen wir ja gegen Ende auch eine Entscheidung treffen, welche Fraktionen wir stehen lassen, gegen welche Fraktion, ne? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Es gibt keine Koexistenz.
Wir können Cäsar überreden. Das ist immer noch, finde ich, bei New Vegas mit das Beste. Beim Ende, wenn man zu den Legionären geht und dann den Boss einfach überredet, doch einfach das Richtige zu tun.
Und auch
Was
das zum
auch
Beispiel, ne?
super cool war.
Du hast halt verschiedene, also sagen wir mal, du spielst unterschiedliche Charaktere, ne? Du hast einen Schambolzen, du hast jemanden Starken, du hast einen Schleichenden, du hast einen Dieb. Und du würdest natürlich gerne im RPG, würdest du gerne dann in einer Quest genau diese verschiedenen Varianten vorfinden. Ich spiele einen Dieb, ergo spiele ich wie ein Dieb. Und es würde sich ja komisch anfühlen, wenn es am Ende nur zwei Möglichkeiten gibt. So. Deswegen, da hatte jetzt Tristan im Jahresrückblick einen ziemlich coolen Vorschlag gehabt oder ein ziemlich gutes Beispiel. Auch schon wieder Obsidian Entertainment. Ja, das sind auch die Macher von Fallout New Vegas. Die verstehen meiner Meinung nach auch, wie RPGs funktionieren. Neuestes Beispiel, Outer Worlds. Auch hier verschiedene Versionen, wie man das durchspielen kann. Und ich spreche nicht davon, dass es 50.000 Varianten geben soll. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ausreichend. Was verstehst du unter einer ausreichenden Anzahl von Spielvarianten, wie man eine Quest lösen kann?
Unter einer ausreichenden Anzahl von Spielvarianten. Da fand ich, also ich habe lieber, also zwei bis drei Dinger, die richtig schön Punch haben, wie es zum Beispiel bei der Roten Baron-Quest ist bei Witcher 3. Die nämlich ist, finde ich, da auch ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es nicht viele Lösungsansätze, aber jeder kickt auf eine ganz eigene Weise und spricht eine andere Emotion an. Und entlässt dich komplett anders aus dieser Quest. Ob es jetzt große Nachwirkungen hat auf die andere Spielwelt, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich brauche da jetzt auch nicht irgendwie 30 verschiedene Lösungsansätze, wo dann wahrscheinlich auch nur 15 richtig funktionieren, weil, also es ist schwer, auch denke ich mal, so in die Tiefe sowas richtig ins Spiel zu bekommen, ohne dass das Spiel in sich zusammenbricht von seinem Aufbau.
Genau, sehe ich ähnlich. Ich brauche auch keine 50.000 Varianten. Also ne, das mache ich jetzt nur. Das eine Spiel hat 400 und das andere hat 500. Das 500er ist besser. Darum geht's mir auch nicht. Dann sage ich dir, ich möchte irgendwie kreative Varianten haben, ne? Sei es jetzt brutal pazifistisch, also auch super brutal, diesen Genozid-Run, den es ja auch in vielen Spielen gibt. Sowas finde ich cool. Oder halt super pazifistisch, also dass du gerade eigentlich gar keinen umbringen musst. Du hattest jetzt erwähnt, man kann Leute auch einfach überzeugen, wenn man ziemlich hohen Charisma-Wert hat. Gib mir geile Varianten, die ganz gut zu meinem Charakter passen oder so, ne? Clevere Varianten, alle Leute gegeneinander ausspielen. Aber gib mir jetzt nicht sechs Varianten, die an sich wie drei Varianten sind, nur so ein bisschen Scheibenwischerei spielen.
Ja, ich meine, was es halt noch damit am besten macht mit diesen ganzen Lösungsansätzen, ist jetzt kein Rollenspiel, aber sage ich mal, ist Hitman zum Beispiel. Hitman ist so ein Spiel, das spielt irgendwie jeder anders. Also ich habe, glaube ich, 10 Kollegen, mit die das gespielt haben und jeder hat irgendwie alle Ziele, eine ganz eigene Geschichte dazu. Und da ist es mir dann viel lieber, dass dann, da ist mir dann noch wichtig, dass es da diese Möglichkeit gibt, aber in einem Rollenspiel, ja, da habe ich lieber Lieber weniger. Weniger ist mehr, sage ich mal, ja.
Hitman ist
Oder
jetzt.
halt sowas wie New Vegas, ja.
Hitman ist ein super Beispiel, super, super Beispiel, weil Hitman tatsächlich eine Sandbox, aber kein Open-World-Spiel ist.
Ja.
Und wir würden Hitman jetzt nicht als ein. Also, das ist jetzt wieder die Frage. Sind viele Möglichkeiten in RPG? Das würde ich nicht sagen, weil es ja darum geht, dass du einen Charakter spielst und dann in dem Charakter bleibst. Es ist ja komisch, wenn man nach 10 Stunden plötzlich das macht und nach 10 Stunden plötzlich das macht. Also, nur weil eine Person im Vergnügungspark alle Attraktionen von links nach rechts gemacht oder von rechts nach links oder eine in der Mitte und dann links und dann rechts,
Genau,
das macht ja keinen
genau.
Unterschied.
Genau, und das ist genau das ist ja auch Cyberpunk, finde ich. Weil so ist auch irgendwie, so ist es auch ein keine Ahnung, ein Prey, zum Beispiel die Arcane-Spiele, die sind ja auch so. Man spielt ja auch immer einen festen Charakter, aber man hat auch in Prey oder Dishonored oder von mir aus auch Bioshock sogar viele Möglichkeiten, verschieden die Dinge anzugehen. Aber jetzt ein richtiges Rollenspiel wird es dadurch jetzt nicht so.
Deswegen, wichtiger Aspekt der Sandbox, ne? Und darüber
Ja.
können wir gleich sprechen, warum eigentlich nicht Cyberpunk einfach Sandbox genannt worden ist. Hitman finde ich halt cool, weil diese Welt hat bestimmte Gesetze und du kannst sie manipulieren, benutzen, austricksen, du kannst Sachen ausprobieren, ne? Und dadurch wird Hitman, dadurch wird 47 kein neuer 47, aber es ist einfach cool, wie stealthig man das spielen kann, wie kreativ man sein kann, ne?
Ja,
Und das ist halt eine fantastische Sandbox. So, wir haben die diverse Beispiele gehabt. Avowed, Life is Strange, Witcher hatten wir. Alternate Beginnings tatsächlich, ein gutes Beispiel war Dragon Age, Origins beispielsweise. Da starten wir, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es gibt, aber es gibt diverse, ne? Du bist ein Magier oder du bist im Adel oder so. Es gibt diverse, das findet Stevonix gerade für mich raus. Es gibt diverse verschiedene Anfänge und das hilft mir noch mal mehr mit meiner Figur eine Beziehung aufzubauen, nämlich reinzufinden und so. Wie in dem klassischen Pen and Paper, wo ich mir halt auch eine Figur ausdenke und in der bleibe, und das ist wichtig. So.
Genau.
Wie viel ein.
Sechs gibt es tatsächlich.
Wow,
Sechs
super.
verschiedene Einstiege, ja.
Super krass, super
Die
krass.
alle verschiedene Starting Skills haben, Starttalente und ja, halt natürlich dann auch im späteren Spiel hat es dann Auswirkungen, ob du der noble Adlige bist oder ob du halt aus der Magiefamilie kommst oder aus dem Zwergenadliger bist, etc. Das ist halt bei Dragon Age so. Also sowas habe ich auch nie wieder erlebt, außer in Origins.
Ich habe noch
Das ist sehr, sehr on point.
eine finale Frage, bevor wir reingehen. Es gibt noch dieses eine letzte RPG-Element in Anführungszeichen. Das hat Mass Effect tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Dragon Age Origins es hat. Es hat definitiv aber auch Fable. Wir können eine absolut gute und eine absolut böse
Da,
Person
das
spielen.
Paragon-System bei Mass Effect, ja.
Genau. Lustig
Genau, ja.
hierbei ist, es hat mal Statistik ergeben, das hat BioWare veröffentlicht, dass 80% der Leute die guten Sachen genutzt haben und nur 20% die bösen. Und dann haben sie sich so ein bisschen gefragt, wofür zu entwickeln wir den Scheiß überhaupt? Ehrlich gesagt, man hat die Wahl. Man hat die Wahl, ne, gut oder
Genau.
böse zu spielen. Und da hast du einen Charakter. Das nehmen wir jetzt auch noch mit rein. Das sind alles verschiedene RPG-Elemente. Steven hat das richtig schön gezeigt, ne? Viele Möglichkeiten macht noch lang kein RPG. Dann sind wir eher wieder bei der Sandbox. GTA ist eine Sandbox, Hitman ist eine Sandbox. Und die große Frage ist, vielleicht ist es sogar noch schlimmer, ist Cyberpunk überhaupt ein RPG? Ist Cyberpunk überhaupt eine Sandbox? Das ist nämlich auch eine sehr interessante Frage. Aber lass uns mal den Gerichtsprozess eröffnen. Ist CP ein RP? Lass uns mal mit den Alternate Beginnings starten. Es gibt drei verschiedene in Cyberpunk 2077. Es gibt das Street Kid, es gibt den Corporate und es gibt den Nomaden. So, welche hast du zuerst gewählt? Welches Beginning in Cyberpunk?
Ich habe als erstes, wie denke ich mal, vermute ich jetzt einfach mal, viele des Street Kid gewählt, aber auch einfach, weil es für mich am plausibelsten war. Also ich habe mir natürlich alle angeschaut, das haben bestimmt auch viele gemacht, erstmal alle angucken und erstmal war ich total underwhelmed, weil die ja echt, also es 10 Minuten vielleicht gehen und dann war es das und es hat auch nie wieder irgendeine Auswirkung auf das gesamte Spiel dieser Dinge. Also das ist nur eine reine simulierte RPG-Entscheidung, die null Auswirkungen hat und nur wieder ein großes Fass aufmacht, wo eigentlich nichts dahinter ist, sage ich mal. Aber ich habe das Street Kid genommen. Für mich ist das auch am meisten Kanon, weil es passt einfach am besten zu V und dieses Nomads und auch diese ganzen Sachen mit Jackie Wells und so, die passen einfach nur, finde ich, in dieses Street Kid-Ding. Nomad fand ich auch noch ganz lustig mit diesem Chamäleon da am Ende oder Leguan, was das ist, aber es war auch irgendwie so, ja, belanglos. Ich weiß nicht, das Eindruck hat bei mir nur das Streetkid hinterlassen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, finde ich interessant, dass du Streetkid gewählt hast, weil es auch noch so für dich sich am besten so zu dem Jackie-Flur anfühlt, ne, weil mit Jackie gehen wir automatisch dann in den Heist. Ich persönlich muss ja sagen, wir haben nur drei Varianten. Ich habe nicht ganz den Unterschied zwischen Streetkid und Nomade verstanden, weil beide leben auf der Straße. Der Unterschied ist nur, die eine Person lebt in der Stadt auf der Straße und die andere Person lebt außerhalb der Stadt auf der Straße. Der Corporate, ja, das ist halt so eine coole Figur, weil das an sich die Bösen sind. Und ich sag dir auch, ich finde, diese Anfänge spielen sich mehr wie eine Cutscene. Ne? Im Corporate zum Beispiel, das fängt damit an, dass wir uns in den Spiegel, also ins Waschbecken übergeben. Dann reden wir schon wieder mit Jackie. Auch hier wäre meine Frage, warum haben wir überhaupt mit Jackie zu tun, wenn wir im Corporate sind? Da hast du schon recht. Wie,
das ist das,
wie rechtfertigt sich Jackie eigentlich mit einem Corporate oder mit den anderen Einstiegen? Weil er müsste mit einem Nomaden eigentlich auch nichts zu tun haben. Street Kid passt ja schon am besten. So, dann wäre die Frage, warum haben wir nicht andere Charaktere für jeden Anfang, ne, als Corporate oder was auch immer. Ja. Corporate sind wir dann quasi in der Zentrale, dann gibt es so eine kleine Quest oder beziehungsweise dann gibt es so einen kleinen, es gibt so eine kleine Geschichte rund um irgendwas, was in Hamburg passiert ist. Da sind so Leute von uns durch Brain-Explosionen getötet worden. Dann kriegen wir den Auftrag von unserem Chef, dass wir die Chefin ausspionieren. So. Und du denkst dir so, Das Allerschlimmste an diesem Anfang ist, unabhängig davon, was danach ist, er macht einen Riesenfass auf, wie du gesagt hast. Ne? Boah, er macht so eine Riesenvision auf. Oh mein Gott, ich bin ein Corporate. Oh mein Gott, ich bin so cool. So, und dann treffe ich mich mit Jackie, warum auch immer, dann treffe ich mich mit Jackie in einer Bar. Und dann werde ich plötzlich von Bodyguards von der besagten Chefin, die ich hätte ausspionieren sollen, angegriffen. Dann bekomme ich meine Kündigung, ich kriege alles abgezogen und ich bin gekündigt. Ich bin innerhalb von einer halben Stunde, du hast recht, vielleicht sind es nur 15 Minuten, je nachdem, wie sehr man das auskostet. Ich kann euch aber nicht empfehlen, das auszukosten, weil es dann nur noch schlimmer wird. Dann seid ihr arbeitslos und dann seid ihr die Gehilfin oder der Gehilfe von Jackie.
Wie es dann in die Story mündet. Und ja, das finde ich auch so, also auch, wie du auch sagst, dass es halt einfach 90% Zwischensequenzen sind, jeder Anfang. Ich finde auch die beim Street Kid ist dann noch mit am coolsten gemacht, weil man da halt diesen korrupten Polizisten trifft und dann auch mit Jackie da, wo man das Auto klauen soll und auch mit diesem Padre durch die Straßen fährt und dann dieser ganze Heist überhaupt aufgemacht wird. So, das geht viel fließender ineinander über mit diesem Apartment und dieser Medic-Einheit, die dann angeflogen kommt. So, das war viel ausgefeilter als diese ganze Corpo und diese ganze hier Hillibilly-Landei-Sache. Ich weiß nicht, der hat mir gar nichts gegeben. Ich fand das so unrealistisch auch, wie du sagst, mit der Corporate dann so. Dann werden doch so Börsenticker eingeblendet, wenn du die Corporate wählst, ne? Und denkst so, oh, hab ich auch gedacht, krass, gibt's hier einen Börsenmarker, was kann man hier alles machen? So, ist alles Schein. Ist alles.
Und du hast halt schön verziert. Nie wieder mit dieser Welt zu tun, ne? Du wirst irgendwann mal auf Corporates treffen, aber sorry. Und das muss man ja leider sagen. Und in manchen Sequenzen darf man auch schießen. Bei Corporate darf man das gar nicht. Es ist der coolste, aber an sich auch der langweiligste, was die Handlungen angeht. Aber es sind halt alles Luftburgen, weil das ist quasi ein Spiel, das jetzt 15 Minuten dauert und dann ist Schicht im Schacht und dann beginnt Cyberpunk 2077, wo ich mir denke, okay, ich durfte gerade einen Trailer eines Spiels spielen, das nicht kommen wird und hier spielst du Cyberpunk 2077. So. Genau. Und wie du schon sagtest, was bleibt eigentlich übrig? Es hat keine Auswirkung auf die Enden, es hat keine Auswirkung auf anderes. Es hat eine einzige Auswirkung. Ihr habt, das muss ich auch sagen, das Dialogsystem von Cyberpunk 2077 ist auch so eine aufgebauschte Scheiße. Du hast goldene Antworten und blaue Dialogoptionen und die blauen sind optional. Und jetzt habe ich durch meinen Anfang jetzt eine andere optionale Reaktion, aber das interessiert die Welt einen Scheiß. Genau.
Und das zeigt das Spiel damit ja auch noch, weil es so blöd designt ist, weil okay, muss ich sagen, ist bei Mass Effect auch so, da sind dann diese blauen Antworten sind die guten, die roten sind die bösen, so finde ich auch nicht so toll, aber da ist es halt wirklich, also das zeigt ja schon, das vermittelt mir schon, ich habe gar keinen Bock das zu sagen, weil es ist entweder wie das ganze Intro nur Zeitverschwendung oder es ist halt einfach egal, es ist halt einfach, wenn da mal was Lustiges stand, gerade bei Johnny, waren dann immer ein paar lustige optionale Sachen, aber sonst sind dann vielleicht auch mal so Sachen wie Zigarette anzünden. So, und da denke ich mir, so, hä?
Die Immersionsaktionen an
Ja,
dem
genau.
Glasnippen oder so, weil das ja
Ja,
aus der
genau.
Ego-Perspektive so immersiv ist.
Genau, das ist so dieses Glasnippen und so ist
Oh.
auch
Sorry,
geil.
aber das ist für mich, und das sagte ich mal, Cyberpunk ist für mich zum einen Far Cry. Ja, schießen, schießen, schießen mit ein bisschen Hacken. Das ist auch nicht wie Deus Ex, das könnt ihr nicht miteinander vergleichen. Und es ist Telltale Game. Ihr seid irgendwann immer mal wieder in so Dialogszenen gefangen, wo ich euch durchquatschen müsst. Das soll wieder für Immersion sorgen. Das soll dann so wirken, oh, wir sind so richtig deep. Ich sag dir, Cyberpunk ist manchmal so ein bisschen Hideo Kojima-mäßig, so nach Motto, so Spieler, jetzt halt mal die Beine still. Ich zeig dir mal, wie geil mein Szenario ist, wie geil meine Welt ist. So, und dann hast du eine andere Szene, dann wirst du plötzlich durch so ein Nachbarviertel geführt und plötzlich von links und rechts kommen überall so Aktionen. Wenn du durch dasselbe Viertel noch mal später läufst, ohne Schienen, passiert da gar nichts mehr.
Passiert nichts und besonders wenn was passiert, dann geht die Welt auch null drauf ein, weil ich weiß es und es ist immer noch so. Ich habe es nämlich ausgetestet. Wenn man ganz am Anfang, da trifft man auf so eine Polizei, auf einen Polizeieinsatz, da steigt man von diesem Gangsterboss aus der Limo aus, als wie, und dann trifft man da so eine Gangstergruppe, die wird mit von Polizisten beschossen. Und dann geht man da hin und man kann da machen, was man will. Es hat 0,0 Auswirkungen und man wird auch nie wieder auf irgendwelche Gangster treffen, die sich mit Polizisten anlegen oder so. Also das ist alles von vorne raus irgendwie, ja, alles gestaged so. Und das ist einfach weit weg von einer Art Rollenspiel
Und
für mich, ja.
nochmal, das Schlimme ist nicht mal, dass es so ist, sondern das Aufbauschen. Das Problem ist immer, dass
Genau.
Erwartungen wecken und dann Erwartungen nicht erfüllen. Würde das Spiel, was es nämlich ist, unterm Papier, auf dem Papier, ist es streng genommen echt nur ein GTA mit ein bisschen mehr Story und mit
Ja.
weniger Möglichkeiten. Und
Ja.
das ist es halt. Und das Spiel ist so krass damit beschäftigt, genau das Gegenteil davon darzustellen, obwohl es das gar nicht ist. Wie gesagt, die Alternate Beginnings ist so der größte Schlag in die Fresse am Anfang. So, und dann hast du halt ähnlich wie in Horizon und wie in jedem Ubisoft-Spiel, hast du eine komplett zugemüllte Welt mit irgendwelchen Symbolen und das meiste davon ist ja, jag mal hier den Cyberterror, den
Ja,
Cyberpsycho und so.
oder irgendwo, irgend so Gangsterstützpunkte mit so
Ja.
drei Gangstern, so mitten in der Stadt, bei den Passanten, 5 Meter nebendran und so. Und es interessiert niemanden. Es ist, also ich weiß nicht, es ist so
Weißt du.
lieblos bei
Ja,
Cyberpunk.
richtig. Und das ist halt das Schlimme. Und das ist halt das Schlimme, weil die geben sich ja auch nicht mal Mühe, dieses Aufbauschen
Genau.
bis ans Ende aufrechtzuerhalten. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich werde immer dazu eingeladen, mir eine Rolle auszudenken. Und dann ist es aber wieder so, ja, ist eigentlich scheißegal. Und dann hat mir mal jemand gesagt, ja, aber das passt ja richtig gut zum Spiel, weil Cyberpunk, da geht es ja auch darum, dass der Einzelne gar nicht zählt. Wo ich mir denke, okay, damit loretechnisch kannst du damit alles rechtfertigen. Nee.
Ja.
Also die
Auch
Alternate
gut, auch
Beginnings.
gut.
Gut, echt gut,
Ja.
echt nicht schlecht. Ich glaube, das Lieblingsargument von irgendeiner Person war immer, wenn wir über Filme geredet haben, ja, dann hast du den Film einfach nicht verstanden. Wo ich mir denke,
Ja,
ja, du kannst Filme auch in grünes Häkchen setzen oder rotes X, verstanden oder nicht verstanden. Also perfekt. Oh Gott, Alternate
Gut.
Beginnings. Wir machen mal,
Ja, dann.
welchen Punkt möchtest du als nächstes angucken?
Ich bin nur immer erstaunt, weil ich habe mir auch wieder die Skillbäume angeguckt und habe die auch gerade vor mir. Das war dann so das Nächste, wo ich dann halt, wenn ich in einem RPG bin, dann gehe ich dann erstmal am Anfang. Erstmal gucke ich mir natürlich die Karte an, wenn es geht, und dann gucke ich auch mal, was die Welt so hergibt, und dann gucke ich mir die Skillbäume an. Und das war das Nächste, wo ich bei Cyberpunk gedacht habe, also, ja gut, jetzt habe ich halt 0,2% weniger RAM oder so, oder 0,2% mehr RAM für die nächsten 5 Level. Und was anderes passiert hier auch nicht. Also man hat dann mal ab und zu Sachen, die man dann ganz am Ende mal freischaltet, dass man zum Beispiel schneller die MP wechselt und dabei automatisch nachlädt. Und das sind dann die großen Master-Skills in Cyberpunk. Oder dass man aus dem Fahrzeug rausspringen kann. Das ist wie bei Mirror's Edge Catalyst, dass ich erst das Abrollen lernen muss. Sowas ist einfach bescheuert. Also der Skillbaum war für mich auch ganz großer Aufreger bei Cyberpunk.
Das haben sie ja
So
mit den,
demotivierend.
haben sie mit den Updates ja mittlerweile, der sah ja am Anfang richtig furchtbar aus. Das haben sie
Ja,
ja mittlerweile
das war ja noch
auch
viel schlimmer.
umgepatcht. Ja, ich finde, ich sag mal, so eine Fähigkeit wie zum Beispiel Kugeln mit dem Schwert abwehren, das ist, sage ich, macht für mich einen Unterschied. Ne? Und das ist für mich so,
Ja.
yay, yeah, jetzt habe ich auch wirklich lange Zeit in das investiert, damit ich mir diesen coolen Skill auch freischalten darf. So,
Ja.
sagst aber auch schon, es gibt halt so wenig, also welcher Skill macht jetzt wirklich einen riesigen Unterschied oder geht es wirklich nur darum, ja, das eine macht jetzt ein bisschen mehr Schaden? Schaden, dann habe ich das Gefühl, das sind wir jetzt schon bei Diablo, weil ich hier 98 Schaden mache und plötzlich 100 Schaden mache.
Genau, genau. Es gibt ja nicht mal eine einzige Fähigkeit, soweit ich weiß, die irgendwie ähnlich wie bei einem Mass Effect irgendwie, wo man in Charme investiert oder irgendwie, oder in Charmeur, dass man noch irgendwie andere Dialogoptionen hat oder was. Man kann dann, glaube ich, wenn man eine bestimmte Anzahl in Technik hat oder sowas, gab es dann ein paar Sachen bei Cyberpunk, die man dann exklusiv wählen konnte, die aber auch dann blau waren, ne, 90% der Fälle. Also die konntest du dann sagen, wenn du halt so einen Skill hattest, und wenn nicht, dann war es aber auch egal. Also es hat keinen Unterschied gemacht.
Das ist zum Beispiel, dieses Charisma gibt's schon gar nicht. Und ich finde so, also jedes RPG braucht Charisma. Also es ist einfach cool, sich überall durchzuquatschen. Und das hat Cyberpunk zum Beispiel nicht. Das hat Cyberpunk nicht. So, jetzt hast du diese Skillbäume. Gut, du kannst in jeden Skillbaum investieren und dann jeden Ast auch noch mal investieren. So, es gibt einen Skillbaum und es gibt letztendlich, all diese Entscheidungen basieren sich auf die Kämpfe. Ne? Ob du jetzt mit Pistolen kämpfst, ob du mit Schlagwaffen kämpfst, ob du jetzt zum Beispiel eher schleißt oder hackst. So, meinetwegen, damit hast du vielleicht drei Varianten und vielleicht kannst du noch durch Wände boxen oder so, keine Ahnung. Da muss ich aber wieder sagen, in GTA habt ihr auch unterschiedliche Waffen, das ist exakt wie in GTA. So, jetzt kann ich die zwar skillen, aber wir hatten eben schon erklärt, ein reiner Skillbaum reicht nicht aus für ein RPG, weil es einen Unterschied machen muss. Und da, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es erfahrungstechnisch, punktetechnisch reicht, aber da ich ja Unmengen an Erfahrungspunkten sammeln kann, kann ich auch in jeden Skillbaum investieren.
Genau.
Da gerne zu
sowieso, am Ende ist man ja sowieso dann, irgendwann hat man alles maxed out, ja.
Und da würde ich zum Beispiel hoffen, dass irgendwann mal das Spiel auch sagt, nee, darfst du nicht. Kannst du nicht. Du bist in die eine Richtung gegangen, du kannst dich in die andere Richtung gehen.
Ja, genau. Ja.
Da könnte
aber wie macht man das dann wieder für die Langzeitmotivation? Weil dann sagen die Leute, ah, oh, was soll ich jetzt noch weiterspielen? Ich kriege ja gar keine Skillpunkte mehr.
So, dann würde man wahrscheinlich sagen, mach unterschiedliche Playthroughs, ne? Und das ist halt auch so, aber dann sagen die Leute, ja, ich habe aber keine Zeit für mehrere Playthroughs. Mhm. Da denke ich mir, gut, es ist vielleicht auch RPGs sterben in dem Sinne aus, weil sie einfach auch modern nicht mehr so zugänglich sind. Ich habe zum Beispiel einen Blog-Eintrag gefunden, das fand ich total spannend. Da hat jemand aufgelistet von Morrowind bis Skyrim, wie viele verschiedene Varianten oder wie viele Möglichkeiten es in dem Spiel gibt. Ne? Mhm. Ein Beispiel, Morrowind hatte 8 Basisattribute, Oblivion hatte auch 8, Skyrim hat 3. Es gibt 16 beitrittsfähige Fraktionen in Morrowind, es gibt in Oblivion 5, es gibt in Skyrim 9, also 4 wiederum mehr. Ja. Ihr habt in Skyrim keine Athletik, keine Akrobatik, ihr habt keinen Mystik-Fertigkeitenbaum, ihr habt keine Waffentyp-Fertigkeiten mehr, ihr habt, das ist alles so krass. Nee, finde ich krass, also dass es halt runterdezimiert wird, weil es auch sein kann, dass es für den Massenmarkt irgendwann zu krass ist, ne? Irgendwann viel zu viel ist in dem Sinne.
Ja, besonders, das fängt ja auch schon an bei diesem Skyrim-Ding, wo du, wenn du Sachen benutzt, besser daran wirst, so. Das ist an sich ja eigentlich eine coole Idee, aber es wird halt gewollt oder ungewollt so krass gecheased und fühlt sich nie irgendwie authentisch an, finde ich, gerade bei Skyrim so mit dem Schleichen, so, dass die ganze Zeit durch die Gegend schleichen, um irgendwie dann meinen Skill hochzubrettern. Ja, es ist, oder bei Oblivion das klassische Springen für die Athletik, die ganze Zeit durch die Gegend jumpen und ja, wenn du dann 100 Athletik hast, dann springst du halt 10 Meter. Aber ja, es ist irgendwie, hat sich für mich auch nie gut angefühlt. Ich habe immer irgendwie gern für was gearbeitet, so, um dann was davon zu haben. Und das hat, finde ich, Dragon Age oder selbst auch ein Gothic 1 gut gemacht mit seinen Lernpunkten zum Beispiel, die man sich hart erarbeiten musste, nur um dann endlich mal starker Schwertkämpfer zu werden.
Ja, zumal die Welt ja dir sogar einen Grund gegeben hat, stark zu werden, weil sie sich ja sonst gefressen hat. Ne?
Du bist ja sonst gar nicht rausgekommen.
Richtig. Genau. Bei Elix wiederum ist spannend, so viel man auch über Elix schimpfen soll und darf, da könnt ihr euch nur für eine Fraktion entscheiden und dann nicht mehr für die anderen. So. Ja. Ist es ein modernes Gaming-Problem? Ist das Problem? Das ist halt die Frage. Also die Antwort ist, glaube ich, offensichtlich, warum Cyberpunk auch als RPG genannt wird. Also es ist ursprünglich ein Pen and Paper gewesen. Ihr wollt nicht wissen, wie Leute Fans des Pen and Papers auf Cyberpunk reagieren, weil das ist natürlich, da liegen nicht nur Universen zwischen, da liegen ganze Kosmen zwischen. Es ist schon krass, wenn man das so aufdröselt, was letztendlich eigentlich übrig bleibt. So. Also von den Missionen ist es auch spannend her, ihr habt an manchen Punkten die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Richtungen auf dieselbe Mission zu gehen. Vielleicht könnt ihr die Mission auch anders lösen, je nachdem, auf welcher Seite ihr seid. Es gibt auch verschiedene Enden. wie auch immer, das hängt auch mit verschiedenen Beziehungen zusammen, die ihr treffen könnt.
Aber es gibt aber auch, sorry, aber es gibt auch so doofe Enden in Cyberpunk. Also auch so, es gibt da irgendwie 7, 8 Enden und 2, 3 davon sind so, wo ich mir denke, niemand würde dies tun. So. Und auch mit Begründungen, zum Beispiel bei dem Ende Spoiler, wo Vi sich erschießt am Ende. So, wo ich mir denke, wo er sagt, ah ja, jetzt ich erschieß mich, weil es hat ja alles keinen Sinn und das Blutvergießen ist alles umsonst. Wir dürfen kein Blut mehr vergießen und so. Okay, aber das Blut, was bis dahin vergossen wurde, ist dann egal, oder was? Das ist kurz vorm Ende, hören wir dann auf und so. Und das ist auch so, wo ich mir denke, das hättest du nicht gebraucht. Also es plustert da auch wieder mit vielen Enden auf, die zur Hälfte belanglos sind.
Es ist halt, es gibt ja auch dieses eine Ende, was sich auch extrem lange zieht. Dann sind wir fast wieder in so einem Gegenteil vom Anfang, ne? Auch wieder so einer Zwischensequenz, wo es dann darum geht, wir sind ja quasi mit diesem Soul Destroyer infiziert und man wird uns auch irgendwann helfen können, vielleicht, aber bis dahin werden wir halt eingefroren und dann ist das halt alles, ne? Das ist so. An sich haben wir unser Problem nicht gelöst, es wird halt wieder nach hinten ausgelagert. Dann gibt es auch noch so Enden wiederum, wo Johnny quasi uns übernommen hat und dann ist es so, ja, ich werde Rache schwören. Und dann siehst du irgendwelchen Abspann, so eine Szene, die andeutet, okay, da könnte was passieren.
Und dann gibt's noch das mit dem im Weltall, das ist auch...
Ja, genau.
Ist es das mit dem Johnny?
Das
ist auch so bescheuert, also das ist auch so oft, also da denke ich mir immer so, wenn ich weiß nicht, ob ich da ein anderes Denken habe oder andere Sachen kenne schon von früher, aber da denke ich mir so nach dieser Sequenz, wenn er da auf dieses Spaceship zufliegt, so, das ist der Abschluss für euer großes Epos gewesen, so, das ist eine Möglichkeit überhaupt. Also, weiß nicht.
Es ist so ein bisschen, man kann auch sich um Antworten so ein bisschen drumherum schmeicheln, ne, dass man sagt, beantworten wir im nächsten Teil.
Genau, wenn überhaupt.
Ja. Und hoffentlich habt ihr es bis dahin vergessen, dass wir euch immer noch eine Antwort schuldig sind.
Guck mal, wie mystisch wir sind, wie offen unser Ende ist.
Ich meine, gut, bei The Elder Scrolls haben sie es dadurch gelöst, indem sie halt einfach niemals an eine Story angeknüpft haben, weil die Leute das halt einfach unterschiedlich durchgespielt haben. Und dann, wenn du 200 Jahre dazwischen lässt, dann ist es egal, was passiert ist. Aber ich fand auch kein Ende wirklich befriedigend in Cyberpunk. Ich möchte damit nicht sagen, dass es nur schlechte Momente in Cyberpunk gab, aber
auf keinen Fall.
Ich fand immer, wenn es so ein Story Game war, wenn es ein Story-Game war, was nichts aufgebauscht hat, ne, wenn ich auf wirklich coolen Dialogen gefolgt habe. Ich fand irgendwie, wenn ich egal war für das Spiel, also wenn das Spiel mir einfach nur eine tolle Story erzählt hat und ich mich nicht reinquetschen musste, ja, aber ich spiele meinen Charakter so und so, dann war das Spiel perfekt. Ich fand, jegliches RPG-liche hat mich es hat mir eigentlich den Spielspaß sogar zerstört in dem Sinne.
Weil es einfach nicht reinpasst, ja, weil es einfach immer aufgesetzt wirkt. Ich finde, von vorne bis hinten, wie das beste Beispiel wirklich, wie du gesagt hast, mit diesem am Glas nippen oder mit diesem an der Zigarette ziehen. Das ist so oft da so der Fall, wo ich mir, genau wie bei so Spielen, wo ich mir denke, ich laufe zu Charakteren und habe dann eine Auswahlmöglichkeit, die ich fragen kann. Warum kann ich diese Möglichkeit überhaupt auswählen? Wieso läuft die Sequenz nicht einfach? Es ist doch viel besser, wenn es einfach läuft und mich unterhält, anstatt dass ich dann zu sowas gezwungen wird, einfach nur um so einen Aufmerksamkeitscheck oder sowas. Und das macht Cyberpunk so oft, finde ich.
Also vor allem
gespielte Immersion.
Vor allem, okay, setzen wir uns damit auseinander. Vielleicht liegen wir beide falsch. So. Und vielleicht haben wir diesen Dialog und jetzt besteht die Möglichkeit, die Wahlmöglichkeit, Glas nippen oder nicht nippen. Vielleicht spielen wir einen unterschiedlichen Wie oder so. Aber es spielt ja gar keine. Also es macht ja keinen Unterschied. Wir haben dadurch die Möglichkeit, uns es etwas immersiver zu machen.
Wir sind ja nicht mal wenigstens betrunken, wenn wir am Glas nippen oder irgendwie so ein Effekt, so einen kleinen, dass es sich irgendwie auswirkt auf irgendeine Hinsicht.
So, und dann ist halt die Sache, wir können auch keine gute oder keine böse Person in dem Spiel spielen. Das gibt's halt auch nicht, ne? Nee, weil es gibt einen Charakter wie, auf den wir Einfluss nehmen sollen, aber der Einfluss landet halt einfach irgendwo. Und das finde ich so anstrengend versus, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Deus Ex Human Evolution oder Mankind Divided. Ich würde sagen, deutlich weniger Möglichkeiten, aber alles, was ich in dem Spiel tue, passt zu meinem Charakter, zu Adam Jensen.
Besonders aber wie individualisierbar Adam, also ich habe mir nur Human Revolution war der für die PS3 damals ne? Ja, den habe ich mir angeguckt, ja. Habe ich auch nicht durchgespielt, weil für mich war das, also das ist dann wirklich viel gewesen damals. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwo hat mich das verloren, vielleicht auch im Gameplay oder was. Ich weiß nur, dass es da auch extrem viele Lösungsansätze gab, wie man Missionen beenden kann oder überhaupt abschließen kann und auf welche Art und Weisen. Dass es halt auch nur geht, wenn man so und so geskillt ist, beziehungsweise die und die Prothese da hat. Ich weiß nicht mehr genau, es ist lange her.
Fasst das aber eigentlich ganz gut zusammen. Und da würde ich sagen, ja, da ist Deus Ex wiederum mehr wie Hitman, weil du hast halt 8 verschiedene Varianten, wie du das Stealthig lösen kannst. Es gibt aber keine Offensive. Er ist halt einfach niemand, der offensiv gespielt wird. So, und in Cyberpunk 2077, ja, okay, du kannst halt Stealthig spielen, aber letztendlich, du kannst auch alles niederballern, was halt irgendwie komisch ist, wenn du ja sowieso in Endbosse halt irgendwann stolperst. Das Witzige ist, ein großer Kritikpunkt an Deus Ex Human Revolution war damals, ja, ich kann das alles super clever spielen, aber in den Bosskämpfen muss ich ja mal draufhalten. Die haben im Director's Cut sogar noch zusätzliche Möglichkeiten hinzugefügt, damit du selbst die Bosskämpfe anders lösen kannst. So nämlich. Und das habt ihr in Cyberpunk nicht. Es macht keinen Unterschied, ob ihr mit einer Knarre, einer Schrotflinte oder was auch immer geht. Wir könnten uns jetzt noch drüber unterhalten, ob Looten etwas zu einem RPG macht. Und ich sage euch, nein, Minecraft wird dadurch auch nicht zum RPG, nur weil wir so einen Schwachsinn looten können. Ihr habt Freizeitmöglichkeiten. Ich sag dir auch, nur weil ich ein Haus in Cyberpunk habe, ist das auch kein RPG.
Ja, oder in Assassin's Creed Shadows mit ihrem komischen Housing bauen, das ist genau sowas, wo sie da versuchen, so in die RPG-Richtung zu gehen und irgendwie, dass man dann noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die da ein bisschen Animal Crossing reinbringen wollten oder so, aber es hat auch absolut keinen Sinn, so. Und mit genau sowas ist Cyberpunk einfach auch zugespammt, auch, und bei Assassin's Creed auch, weil da kann man dann irgendwie, da sehe ich auf Reddit hier, da posten Leute ihre krassen Siedlungen, die sie stundenlang gebaut haben. Und in diesem Hause, in diesem System kannst du im Baukasten eine Katze platzieren und die bleibt nur in diesem Quadrat, in der du sie platzierst, bleibt sie stehen und bewegt sich da auch nicht mehr von weg. Und vielleicht liegt es auch daran, weil die Leute sind von sowas beeindruckt. Es reicht den Leuten sich so, die Welt muss nicht mehr atmen, sie muss einfach nur
scheinvoll sein. Voll
oder
so. Sein.
Oder
voll
einfach sein. Nur voll sein. Einfach
scheinvoll.
Voll.
Ja. Scheinvoll.
Scheinvoll. Ja, genau. Wie die Polizisten, die da am Anfang bei Cyberpunk auch mit den Gangstern kämpfen. Und egal, ob man die Polizisten ausnockt oder die Gangster ausnockt, da denkst du, da kommt mal ein Polizist und sagt, oh, thank you. Oder irgendwie plus irgendwas. Oder irgendwas passiert? Nein, nichts passiert.
Und das haben sie mit einem Update mittlerweile gemacht, dass die Polizei darauf schon reagiert. Ich finde sie nur in GTA deutlich krasser und ich habe bis heute auch immer noch nicht das Gefühl, dass Zivilisten immer auf alles reagieren, was ich mache, außer dass sie halt schreiend weglaufen oder so.
Ja, das wenn überhaupt.
Da ist halt die Frage, also ja, Cyberpunk 2077 ist wirklich ein Open-World-Spiel, ich sage aber auch, für seinen Fokus hätte es die Open-World gar nicht gebraucht, weil ihr seid halt in 18 Stunden halt mit der Hauptstory durch, ihr habt noch ein paar Nebenquests, aber ansonsten könnt ihr in der Open-World rumfahren, hier Collectibles und diese kleinen Minimissionen machen, aber ja, letztendlich kannst du ja mit der Welt nicht.
Es ist so eine Mafia 2 Open-World, so. Es ist eine Open-World, aber machen kann man da nichts, außer ein paar Geschäfte reingehen und, ja, wie du sagst. Das war für mich so, das hat mich sehr daran erinnert. Das ist halt einfach nur noch opulenter, das Ganze. Und auch mit dem Outback, wo man da rumfahren kann. So, aber was soll ich denn dort? Da ist nichts, außer die Panhard-Mission ist da nichts. Also
deswegen, eine Möglichkeit, also wenn eine Möglichkeit zu einer Konsequenz führt, das finde ich halt cool. Beispielsweise, ich bin ein Vampir in Skyrim und habe halt weniger Ausdauer. Also ich verbrenne nicht am laufenden Tag, aber ich habe jetzt weniger Ausdauer oder so. Also es macht einen Unterschied. Und das finde ich zum Beispiel bei Outer Worlds 2, was ich gehört habe, spannend. Wenn du zum Beispiel, wenn du sehr viel schleißt, dass du beispielsweise knackende Knochen bekommst, du kannst in Outer Worlds dich für Nachteile entscheiden. Je nachdem, so was du halt bist, von irgendwas abhängig bist oder dass du irgendwelche, du hast dann super Vorteile, du hast aber gleichzeitig auch Nachteile, dass dir wiederum Türen versperrt werden und das finde ich cool. Ein Spiel, von dem ich dir auch erzählt habe, beziehungsweise nur den Namen genannt hat, ist tatsächlich Nivalis und das ist letztendlich, glaube ich, genau das, was Cyberpunk hätte sein können oder wollen. Nivalis wiederum ist quasi ein Cyberpunk-Minecraft, in dem du quasi Geschäfte gründen kannst, du kannst Nachtclubs aufmachen, du kannst Freunde finden, du kannst Feinde finden, du kannst angeln gehen. Also das ist, es wirkt von den Mechaniken her so ein bisschen wie ein GTA-RP, nur eben im Cyberpunk-Szenario und dass wir darauf Einfluss nehmen können. Trailer sind unglaublich beeindruckend, das hatten wir aber auch bei CP schon gehabt. Ich bin gespannt, wenn das wirklich 2026 kommen sollte, ob das genau so macht. Ich bin so ultra gespannt, wie sie das unter Kontrolle haben wollen. Aber das klingt deutlich schon mehr nach dem, was uns die Trailer in Cyberpunk 2077 suggeriert haben. Wir haben diese Welt gesehen, aber wir können nicht wirklich an ihr teilnehmen, ne?
Es wird, genau, und es wird mir auch ein ewiges Rätsel sein, wie das so kommen konnte nach Witcher 3, weil ich glaube auch wirklich bin fest davon überzeugt, dass sie genau sowas vorhatten mit Cyberpunk. Und man sieht das auch immer mal wieder durchblitzen, aber dass man so eine Vision, die so weit fortgeschritten war, dann so vor die Hunde gehen lässt oder so wenig aus diesem Potenzial rausholt, was die Leute erwartet haben, ja, ist halt, wird für mich immer ein Rätsel bleiben,
Ich
was
sag
da
mal so,
passieren
ich
würde.
bezweifle bis heute, dass das überhaupt jemals die Idee dahinter war. Ich finde, die haben genau das gemacht. Du hast eben ein sehr lineares Spiel. Es ist deutlich linearer, als es zugibt. Und sie hat eine fantastische Marketingkampagne. Das Problem ist nur, die war so fantastisch, dass sie zum fertigen Spiel nicht mehr gepasst hat. Gleiches
Genau.
Problem hatte Starfield. Auch hier wiederum, es wurde als ein Spiel der großen Möglichkeiten gezeigt. Es ist aber so, dass in Starfield alles egal ist, was du machst. Es ist
Ja.
komplett egal. Du bist allein im Weltall. Du mach doch, was du willst.
Also ein Starfield ist wirklich, finde ich, das Beste der zweite Durchgang. Will ich jetzt aber auch nicht sagen, warum, aber mit den Reisenden und so, aber sonst,
Ich
das war dann,
meine,
finde ich, noch an Starfield das Individuellste, was es gab.
ich mein, wir können zumindest sagen, dass ihr quasi ab dem zweiten Playthrough Alternate Beginnings habt. Und das finde ich ja zum
Ja.
Beispiel cool, dass man halt irgendwo
Ja.
starten, irgendwo anders starten kann. So,
Ja.
und mein Traum wäre beispielsweise für Starfield, dass wir quasi sagen, ich möchte ein Mechaniker sein, dann kriege ich einen Mechaniker-Anfang und eine Mechaniker-Kampagne,
Ja.
ohne dass ich es merke. Und quasi dann irgendwie auch ein Ende für mich, ob ich dann wiederum in der Klasse drin bleibe oder nicht. Also ich möchte Klassenkampagnen haben, die sich mir nicht aufdrängen, aber ich möchte auch in Cyberpunk eine Corporate-Kampagne haben. Was Starfield mir zumindest liefert, so viel wir auch darüber lästern, du hast eine richtig coole Corporate-Kampagne in Cyberpunk 2, in Starfield wiederum. Und in Cyberpunk darfst du einmal einen Blick darauf werfen, was theoretisch man machen könnte, und danach ist es wieder ein linearer Shooter.
Ja.
Oh, das ist,
Das ist
aber
echt schade, aber ich fand Starfield auch besser, als es besser, als es gesagt wird. Also mir hat es echt gut gefallen, aber auch wie du sagst, irgendwie selbe Fall. Man sieht irgendwie, was daraus hätte werden können und was dann daraus geworden ist. Ja. Weiß nicht, ob sie sich alle übernehmen oder ob sie das selber genau wie du sagst so machen wollen, diesen Eindruck erwecken wollen, ey, das könnte alles sein und dann am Ende ist halt einfach viel heiße Luft.
es ist
Das
halt,
ist
ne,
dann so.
das ist halt, ich finde, es ist so dieses Ding, also, ne, jeder Trailer kann richtig geil sein, das haben wir bei The Day Before gemerkt, ne, du brauchst für ein erfolgreiches Spiel streng genommen nur einen geilen Trailer haben. Das Problem ist dann, wenn das Spiel dann erscheint und dann musst du halt dein Versprechen einlösen, und das hat Cyberpunk 2077 nicht gemacht. Der Ruf wurde wieder rehabilitiert in dem Sinne. Wir haben auch, glaube ich, alle vergessen, was ursprünglich die Versprechen waren. Deswegen da ist Zeit sehr, sehr dankbar und
Ja,
entgegenkommend.
das stimmt, ja.
Wenn ich Cyberpunk 2077 spiele, muss ich mich von diesen gesamten Erwartungen lösen, und ich wäre auch offen dafür, nicht diese Sachen auszubauen, wenn es technisch nicht möglich ist und das Studio das auch nicht machen will. Aber ich wäre stark daran interessiert, all diese Varianten rauszunehmen. Alternate Beginnings weg, ich nippe am Glas, auch all das weg. Erzählt mir einfach nur eine geile lineare Geschichte in einem Spiel mit richtig coolem Kampf-Gameplay. Das ist auch cool in Cyberpunk, aber es macht mir so oft vor, ein RPG zu sein, und es ist letztendlich gar keins.
Ja, ich weiß auch nicht, wie oft ich in Cyberpunk, also im Skillbaum gelandet bin irgendwann und gesehen habe, oh, ich habe ja 20 Skillpunkte oder so, weil es mir einfach egal war. Ich habe meinen Spielstil nicht geändert deswegen und es hat auch keinen wirklichen Einfluss, und ob ich jetzt plus 10% Schaden auf Schwachstellen mache oder nicht, das war dann im Endeffekt auch egal, weil Cyberpunk war jetzt auch nicht wirklich ein schweres Spiel, aber ja, es ist halt auch traurig so, ja. Es ist, wie du sagst, es wäre viel besser gewesen, wenn es so ein Dying Light mäßiges Spiel geworden wäre. Einfach mit einer geraden Vision, gerade wie Dying Light 1, mit einem festen, vorgegebenen Charakter, in den man sich reinentwickelt, weil Vi ist echt ein cooler Typ. Ich finde, genauso wie er ist, ist auch ein geiler Charakter. Hab gern Vi gespielt. Hat einfach geil gepasst, auch in diese Welt und so, aber ja, so das. Dass jeder einen anderen Wii spielt, so, und
Nee, wir spielen alle den
wir
gleichen.
spielen alle
Wir
denselben.
spielen
Wir spielen
alle den
alle,
gleichen, ja.
ja, in Dying Light, ob wir jetzt in 20 Punkte in Parkour oder 20 Punkte in Kampf haben, wir spielen alle Kyle Crane, und
Aber
Hier
das
spielen wir
wurde
alle wie.
auch in Dying Light the Beast, ne? Ich meine, das wurde, aber diese Lüge wurde uns nie aufgetischt. Das hat von vornherein gesagt, dass
Genau,
es ein
genau. So hätte.
Sandbox-Spiel, Sandbox-Spiel
Genau.
mit einem Skillbaum ist. So,
Ganz
Punkt.
genau. Und so
Genau.
hätte das Cyberpunk auch machen müssen, finde ich.
Deswegen,
Und
ihr tut dem Spiel keinen Gefallen, wenn ihr das ein RPG nennt. Und ja, jetzt können wir zum Ende kommen in dem Sinne, warum wurde das RPG genannt? Ich sage, weil das cooler klingt. Und weil
ja,
das so ein bisschen,
natürlich.
ne, das Witcher ist ja vom selben Dings. Und das
Genau.
Problem ist auch hier dazu, dass es zuvor Witcher gegeben hat. Und dann müssten wir jetzt komplett Witcher aufmachen. Aber Witcher hat ja diverse RPG-Elemente. Die Witcher ist ja in
Ja.
diversem Sinne ein Rollenspiel in dem Sinne. Aber das hat Cyberpunk ja alles gar nicht. Deswegen hätte man es Sandbox genannt, hätten die Leute nicht gecheckt, was es ist. Nennt man es RPG, ist das eben auch falsch. Es ist trotz all seiner Elemente, die es drin hat, die nicht zusammenarbeiten, also da ist mehr drin, als drin ist in dem Sinne, ne, ist es
Genau.
letztendlich nur ein lineares Spiel.
Ja, es ist ein klassisches Action-Adventure eigentlich
Es ist
so.
ein Action-Adventure. Es
Wie es auch ein Horizon Forbidden West ist oder
ist Horizon
was auch immer.
Forbidden West. Es ist Far Cry deutlich ähnlicher. Und
Genau,
das ist es. Das
Far
klingt
Cry auch gut,
scheiße.
ja.
Das klingt scheiße, aber es ist tatsächlich einfach die Wahrheit. Und deswegen, ich finde es mit dem Framing finde ich schon wichtig. Ne? Was ist ein RPG? Was ist ein Horrorspiel zum Beispiel? Meiner Meinung nach Resident Evil kein Horrorspiel ist, sondern ein Action-Shooter, beziehungsweise ein
Mittlerweile definitiv, also.
Actionspiel mit Horrorelementen. Und das finde ich
Ja.
wichtig. Das finde ich super wichtig, weil
Ja.
wenn jemand sich den Titel RPG, und das ist kein einfaches Genre, aber wenn sich das jemand verdienen will, muss er auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Baldur's Gate 3, es reagiert auf diverse Weisen, was ihr macht und wirklich es respektiert, wer ihr seid, welchen Charakter ihr erzeugt. Cyberpunk 2077 ist es von Anfang bis Ende komplett egal, wer ihr
Komplett.
seid.
Baldur's Gate 3 ist auch crazy. Da habe ich auch mal, haben sie irgendwas auf gepostet, da die Entscheidungen, wer was gehabt hat. Und das war jetzt ein Jahr her. Und dann gab es ein Ende, das hatten irgendwie nur 0,8% aller Spieler gesehen, wo ich mir dachte, so, das gibt's noch nicht. Wie krass in die Tiefe geht dieses Spiel, dass es ein Jahr nach Release noch Enden gibt, die irgendwie nur 1% aller Spieler gesehen haben. Es ist absolut verrückt. Aber
Und
das
da
ist
sage
dann
ich
halt auch
dir,
das Prototyp-RPG, ne? Also.
es ist das neue Prototyp-RPG. Und ich fand es lustig, dass Entwicklerstudios danach auch meinten, jetzt erwartet nicht, dass wir das nachmachen. Nee, also nee, das machen wir jetzt ganz bestimmt nicht. Das ist nee. Aber ich sag dir auch
Nee,
wiederum, das Rundenbasierte ist das wieder persönlich, was mich stört. Hätte ich zum
nee.
Beispiel in Baldur's Gate 3 mit Echtzeit kämpfen.
Ja, ja.
Aber das denke ich mir, das ist ein Rollenspiel. Das ist wirklich, das ist
Das
ein
ist ein
Rollenspiel. Wir
Rollenspiel.
sprechen von Konsequenzen. Wir sprechen davon, wenn ich A nehme, kann ich B nicht mehr nehmen. Oder ich nehme F, weil ich so ein richtig ausgefuchster Fuchs bin. So. Meine letzte Frage an dich, und ich finde es das wichtig, dass man darüber spricht, weil, wie gesagt, wenn man mit der falschen Erwartung reingeht, dann wird man auch sowieso enttäuscht. Und ich finde auch, zum Beispiel bei Starfield ist, man hätte eine ganz andere Marketingkampagne machen müssen und Starfield braucht viel mehr eigentlich Elemente, um sich selbst zu erklären, weil das große Problem an Starfield ist, das Spiel erklärt sich nicht. Und wenn du mit einem bestimmten Verständnis reingehst, dann spielst du es auch automatisch falsch. Würdest du Cyberpunk 2077 heute noch mal spielen?
Gar kein Fall. Gar kein Fall, nee. Aber bei mir ist es auch so, ich bin einfach geschädigt vom Launch davon und auch von dem großen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie meine PS5 aus Versehen vom Teddy-Laster gefallen ist, wo ich sie gekauft habe oder so, aber ich habe da immer noch selbst vor einem Vierteljahr noch wirklich einen technischen Zustand erlebt, den ich einfach nicht gut finde, nicht gut heißen kann, ob Autos aus der Luft fliegen, ob wenn ich mein Auto rufe, es nicht zu mir fährt und ich immer eine halbe Stunde gefühlt dahin laufen muss, ob
Hast du es auch?
Passanten
Ja,
durch die
kann.
Wald laufen, durch die Wand laufen, ob irgendwelche Gangster aufeinander schießen und die Passanten nebendran vorbeilaufen und sowas. Und das ist, also da spiele ich lieber 10-mal nochmal Witcher 3. Tut mir leid. Das verliert mich einfach zu schnell, Cyberpunk. Auch wenn das
Lieber.
mit Keanu Reeves und so alles so geil ist, aber
Ja, aber das ist auch wieder so, ne? Das ist sehr viel
ja.
Schauspiel
Es
in
ist viel,
Anführungszeichen.
genau,
Ja.
das ist Keanu Reeves, damit triffst du es auf den Punkt, ja. Der verkörpert dieses Spiel perfekt. Es ist viel Schauspiel. Aber es ist zum Teil halt auch sehr gutes Schauspiel, was unnötig behindert wird durch am Glasnippen.
Das ist meine liebste, das ist meine liebste Entscheidung. Bin ich ein Wie, der jetzt am Dings trinkt? Und ich finde es auch immer so lustig, wenn ich unfreundlich bin, dass die Welt das auch komplett scheißegal ist. Also, dieses Spiel, es ist so fantastisch. 10-mal mehr Witcher als nur einmal 2077.
Wie ist es bei dir?
Ich würde, glaube ich, gerne ein Video mal machen, oder beziehungsweise eine Analysereihe zwischen Deus Ex und Cyberpunk 2077. Sie sind sich beide, also inhaltlich sind sie sich sehr ähnlich, aber sie verkaufen sich komplett anders. Und das sind beides Shooter mit RPG-Elementen. Das eine behauptet aber, ein RPG zu sein, und Deus Ex hat nie behauptet, ein RPG zu sein. Und das ist irgendwie so komisch, weil ihr könnt mir jetzt vorwerfen, das ist ja alles nur blödes Framing. Nein, es macht schon großen Unterschied, wie man Dinge nennt. Wie gesagt, hängt mit der krassen Erwartung zusammen, und es hängt auch davon ab, was das Spiel mir quasi kommuniziert. Und wenn das Spiel sagt, das ist möglich, und dann ist das auch möglich, ist viel cooler als, das ist möglich, und dann ist es nicht möglich. Ja.
Zieht sich irgendwie aber auch durch. Man sieht auch, vielleicht blödes Beispiel, aber auch an einem Black Ops 7, da wird auch das Wort Kampagne verwendet, und das Ding hat alles, aber keine Kampagne, so wie man das eigentlich kennt, was man für eine Kampagne hält. Und da wird auch hauptsächlich aus so Marketinggründen, dass so Dullis wie ich dann auch sich Black Ops 7 holen, weil da ist ja eine Kampagne drin, aber Pustekuchen. Und nee, genauso Framing, ist Cyberpunk ist einfach kein Rollenspiel, ja.
Framing ist
man
schon.
Man kriegt nicht das, was man erwartet.
Man kriegt nicht das, was man erwartet. Nee, genau. Und das passt irgendwie auch zu der Welt von Cyberpunk 2077. Das ist so metakapitalistisch gewissermaßen. Ja. Ich möchte es mir nochmal angucken, weil ich, wie gesagt, diese Werbung, die in sich zerfällt, so super spannend finde in diesem Spiel. Mir fällt auch kein anderes Spiel an. Starfield wird viel, viel schneller langweilig, und CP ist so ein ganz interessanter Fall von so einem Wagenverkäufer, der dir irgendeine Schrottkarre andrehen will, ne? Ich werde es nochmal mit Deus Ex vergleichen. Ich empfehle euch auch, wenn ihr mal, ich kann euch kein Cyberpunk-RPG, kann ich euch nicht nennen, solange Nivalis noch nicht draußen ist. Und da ist auch die Frage, wie letztlich Nivalis wird. Aber ich kann euch wirklich ein Spiel empfehlen, nämlich Deus Ex. Da spielt ihr sogar eine richtig coole Figur.
Ja, und was mal aber Cyberpunk, finde ich noch, was es ein bisschen für mich gerettet hat und was ich dann auch wirklich nochmal gut fand, war das DLC Phantom Liberty. Aber weil es auch da wenigstens ein bisschen mehr sich getraut hat im Sinne von, dass der Spieler entscheiden darf. So, da war es dann nicht nur eine Entscheidung kurz vor Ende, da hat es dann schon ein bisschen Auswirkungen gehabt, und es war nicht mehr so ein ganz großes technisches Fiasko. Aber das fand ich noch relativ gut. Hast du Phantom Liberty auch gespielt?
Also ich habe es nicht durchgespielt, aber auch hier Phantom Liberty hat keine unterschiedlichen Einstiege. Es gibt einen Einstieg,
nee,
und der
nicht.
Ist geil. Eine der besten Passagen in diesem Phantom Liberty ist einfach eine super lineare Passage, wo ihr dann in diese Unterstadt halt reingeht und dann die nächsten 3 Stunden durchgepeitscht werdet, bis ihr mal schlafen gehen könnt.
Genau.
Und das hat nichts mit RPG zu tun, aber das ist einfach eine saugeile Spielerfahrung. Und da muss mir keine Freiheit vorgegaukelt werden, die ich sowieso nicht nutzen darf, ne? Das ist halt der Punkt. Und RPG und Open World sind unterschiedliche Paar Schuhe. Assassin's Creed ist immer Open World. Es hat deutlich mehr RPG-Anteile als zuvor. Es ist nie ein RPG geworden. Und auch über Skyrim können wir sprechen, ob das nicht deutlich mehr RPG sein dürfte, weil es irgendwie schwachsinnig ist, wenn man alle Fraktionen anführen kann. Aber zum Thema Housing, während ich in Cyberpunk x-beliebige Wohnungen kaufen kann, die nichts mit mir zu tun haben, darf ich zumindest in Skyrim mein eigenes Haus bauen.
Absolut, absolut, ja, das kommt auch noch dazu. Ach Gott, ja.
Bevor wir uns jetzt noch 38 Mal wiederholen, hat es mal gut getan, das, was ich immer mir gedacht habe, mal laut auszusprechen und einfach nicht permanent, CP ist das beste Spiel der Welt, aber dieser Release war katastrophal. Lass uns nicht über den Release reden, lass uns darüber reden, dass dieses Spiel letztendlich selber nicht das ist, was es vorgibt zu sein. Vielen, vielen Dank, Stevonix. Steven,
gerne.
Wie geht's bei dir auf deinem Kanal als nächstes weiter? Was machst du für Videos?
Bei meinem Kanal geht's jetzt noch weiter mit 2 Jahresabschlussvideos. Einmal Tops des Jahres und meine Flops des Jahres. Ich habe mich entschieden, 2 Videos zu machen, weil auch echt auch viel Stuss rauskam, gefühlt für mich dieses Jahr. Aber auch gerade in dem Abschlusspodcast, wo wir zusammen saßen, habe ich auch mal wieder gesehen, wie viel Perlen es noch gibt, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, und wie unnormal viele Spiele rauskommen mittlerweile. Also dieses Jahr echt krass gewesen, und Ja, das nächste Ding wird dann Code Violet sein, was im Januar kommt. Das Dino Crisis, was, also das Spiel, was versucht, Dino Crisis zu sein, mir aber ganz böse Mind's Eye-Vibes gibt. Und da bin ich gespannt, wie mich dieses Spiel abholen wird. Das wird bei mir
Von einem
demnächst zu sehen
ganz,
sein.
ganz furchtbaren Entwickler übrigens,
Ganz
nämlich
furchtbar.
die haben auch Quantum Error gemacht, der
Ja.
wohl beste und schlechteste Dead Space-Klon aller Zeiten. Also
Ja.
ich bin sehr gespannt, wenn sie nicht zu viel Geld dafür verlangen, bin ich sogar für Trash-Spiele offen. Also finde ich viel spannender als 0815-Gurken. Aber ja, da
Ja.
bin ich auch sehr gespannt drauf, wie Dino Crisis auf Wish bestellt aussieht. Genau, guter Punkt, Jahresrückblick, da warst du tatsächlich zu Gast. Wir reden gerade drüber, vielleicht ist er schon draußen, vielleicht ist er noch nicht draußen. Genau, auch fantastisch. Ich finde es wichtig, dass man mal auch am Ende des Jahres sich noch mal vergegenwärtigt, was eigentlich erschienen ist, weil in all der Masse geht auch extrem viel unter.
Ja,
Genau.
definitiv.
Alles eine Frage der Selektion. In diesem Sinne, Steven, Stevonix, vielen, vielen Dank, dass du diesen Trip mit mir unternommen hast. Ich habe schon lange nicht mehr so gelästert, aber es hat sehr gut getan.
Bei Cyberpunk, das hat es mir auch mal wieder sehr gut getan. Und danke, dass ich da sein durfte und auch danke an alle fürs Zuhören.
Ich gebe dir noch die Dialogoption, ob du an deinem, ob du an deiner Tasse nippen darfst oder so, aber gleich hast du die Option, auf Aufnahme stoppen zu drücken. Ihr habt jetzt die Dialogoption, dass ihr an eurem Glas nippen dürft, ob ihr euch links hinsetzt oder rechts hinsetzt, aufsteht, einmal in die Hände klatscht. Oder eine viel geilere Charakteroption ist nämlich, euch auf Steady umzugucken oder bei der YouTube-Kanalmitgliedschaft wegen den Bonusinhalten, die ihr bei den Live genießen könnt. Minimum 5 Euro geht es los und alle Leute, die sich hier richtig entschieden haben, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch zum Pay-Programm dazukommen würdet. In diesem Sinne, enlivet das Leben, embrace das Chaos und boah, CP ist kein RP. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss!
Ciao.